Nach 23 Jahren, zwar am Abend des 11. Juni 1981, als meine Frau und ich vor einem Rechtskomitee, das ist eine Art Laiengericht bei den Zeugen Jehovas, zu erscheinen hatten. Nach ein paar einleitenden Sätzen wurde uns unvermittelt die Frage gestellt, bei wem müsst ihr euch entschuldigen? Darauf konnten wir logischerweise nur antworten, das wissen wir nicht. Dann erfolgte ohne jede Begründung der Urteilsspruch, dann ist euch die Gemeinschaft entzogen. Man bezeichnet den Gemeinschaftsentzug in der Wachtungorganisation als ein quasi Todesurteil. Meine Frau und ich, wir schauten uns verständnislos an. Ein kurzer Hinweis von Seiten des Komitees belehrte uns, auf euch treffen die Schrifttexte aus 3. Johannes 9 und 10 sowie Römer 16 und 17 zu. 3. Johannes, Demetrius und Diotrephes, das ist bekannt. Der Verhandlung waren einige vorausgegangen. Dieses sollte und musste die letzte sein, und daher wurde hier hart zugepackt. Man verglich unsere monatelangen Bemühungen und Interventionen zur Aufklärung von Betrügereien eines Zeugen Jehovas, die schriftgemäß behandelt werden mussten, auf widersinnige Weise mit dem Verhalten des aufsässigen Diotrephes und Demetrius, von denen Johannes sagt, dass sie die Brüder mit bösartigen Worten schlecht gemacht und aus der Versammlung gestoßen hätten. Oder wie Römer 16 und 17 sagt, Zwietracht und Verwirrung im Widerspruch zur Lehre angerichtet hätten. Wie konnte es so weit kommen, dass unsere Bemühungen zur Aufklärung krimineller Praktiken mit derartigen Bibelstellen verglichen wurden? Als wir die Glieder des Gerichtskomitees um eine Erklärung baten, konnte uns niemand Antwort geben. Betretenes Schweigen, peinlich für ein Gericht, das aufgrund vorgefasster Meinung ein fertiges Urteil in der Tasche mitgebracht hatte und auf Anfrage nach der Urteilsbegründung keine Antwort geben konnte. Nach zweimaligen Fragen begründete der Sonderbeauftragte die Entscheidung, die bereits am Abend vorher festgelegt war, vor der Verhandlung. Es hieß dann, wegen Spaltung der Versammlung, nicht Grüßen einer Schwester, respektloses Reden über Herrliche. Herrliche sind die Diener in der gehobenen Stellung der Wachturmorganisation. So also reagierte die Wachturmorganisation auf unsere monatelange Interventionen gegen verbrecherisches Verhalten eines Zeugen Jehovas. Das Blatt hatte sich gewendet aus Gründen, die uns unbegreiflich waren. Meine Frau und ich, wir blickten uns beide an, standen auf und verließen wortlos den Raum. Die gleiche Prozedur erlebte gleich anschließend ein junges Ehepaar, welches gleicherweise die Intrigen, die hier fast anderthalb Jahre gesponnen wurden und waren, die taten das Gleiche, sie intervenierten. Auch sie waren bereits vorgemerkt und erfuhren innerhalb weniger Minuten planmäßig das gleiche Urteil, Gemeinschaftsentzug. Wie konnte eine so schnelle und spontane Entscheidung gefällt werden? Man hatte am Vorabend eine Gerichtssitzung, eine sogenannte Sonderbesprechung anberaumt, um eine Belehrung durchzuführen. Ganz spezifische Bibeltexte wurden durchgenommen und diese Texte signalisierten bereits Insidern, was am nächsten Abend geschehen würde, was sie am nächsten Abend ereignen würde, besser gesagt ereignen musste. Die Besprechung war lediglich ein Alibi, ein Motiv, um das bereits fertige Urteil über uns, das am nächsten Abend verkündet werden sollte, unsere eineinhalb Jahre lange störende Intervention, so hatte man das empfunden, wegen krimineller Delikte eines Zeugen endlich beendet werden sollten. Die Gesellschaft hat schon vorgearbeitet, war ein Argument des Beauftragten aus Rom, der ganz speziell für diese Aufgabe uns die Gemeinschaft zu entziehen aus Rom aufgetaucht war in Meran. Schon in seiner Aktentasche deutete er an, hier ist alles schon enthalten am Abend vorher. Es war alles fertig. Es waren seine akzentuierten Worte. Was die Worte bedeuten sollten, wurde uns dann bewusst, als das Schlussurteil am 11.06. ohne jegliche Verhandlung gefällt wurde. Denn in Rom war bereits alles vorprogrammiert. Die Direktiven für den Verlauf der Verhandlung, einschließlich des Schlussurteils, durch das wir mundtot gemacht werden sollten. Daher gab es auch keine Verhandlung mehr, wie das mit einer üblichen Befragung vor sich geht, sonst bei den Zeugen, sondern wie geschrieben steht und wie ich es bereits berichtet habe, unvermittelt das gefürchtete Urteil, Gemeinschaftsentzug. Das bedeutet für einen Zeugen sehr viel. Woher kamen die Beweise und die Zeugenaussagen, auf die sich die Wachturmgesellschaft in Rom bei ihrem Vorwegurteil gestützt hatte? Woher kamen die ominösen Beweise, die der Wachturmorganisation dazu verholfen hatten, den gewollten Urteilsspruch bereits vor der Verhandlung fertigzustellen? Es mag jetzt hart klingen, aber es gibt leider auch innerhalb der Wachturmorganisation typische KGB-Methoden. Der Begriff ist noch geläufig. Aber die Methoden sind die gleichen, die darin bestehen, Äußerungen, Meinungen, Ressentiments einfach zu sammeln, zusammenzutragen und im richtigen Moment auszuspielen. Hier wurden Gespräche unter Freunden aufgenommen, gesammelt und dann im richtigen Moment dargelegt. Es entsteht oder es besteht ein sogenannter Kader in der Organisation. Es sind Männer, die nicht bekannt sind als solche, die aber die Versammlung der Zeugen transparent machen an die Zentralen nach Rom oder nach Selters oder was weiß ich. Damit man weiß, was in den Versammlungen geschieht. Und so lassen sich geeignete Aussagen im Laufe der Zeit zusammentragen, die, wie auch in unserem Fall, als Zeugenaussagen benutzt wurden und vor der eigentlichen Verhandlung der Wachturmzentrale in Rom bereits als belastendes Material vorgelegt war. Als der Beauftragte zur Verhandlung kam am Abend vorher, da sagte er uns oder macht uns darauf aufmerksam, von euch liegt in Rom so ein Dossier, so zeigte er, so ein Dossier liegt von euch dort unten schon vor. Wir haben gedacht, was haben wir denn bloß getan, dass da so ein Dossier vorliegen kann. Gesammelte Werke könnte man auch sagen, gesammelte Werke über unser bewusst aufrichtiges Verhalten in der Organisation, um sie vor Diskreditierungen zu bewahren, vor Verbrechen, wie das hier stattgefunden hat, um das abzuwehren von der Organisation. Wir waren ja begeisterte Zeugen Jehovas. Der Angeklagte erfährt hierbei niemals, wer die Denunzianten sind. Auch in unserer Angelegenheit erfuhr das niemand. Es gibt ein interessantes Buch von einem Aussteiger, Raimund Frenz, Gewissenskonflikt, der Gewissenskonflikt. mögen einige kennen. Da ist die ganze Misere, die in dieser Organisation ablaufen kann, wenn Männer sich offen zur Wahrheit bekennen oder Dinge anzeigen, die die Wachturmorganisation im Stillen duldet. Aber wenn die aufgedeckt werden, dann wird es für jene Personen kritisch. Dann bleibt kaum noch eine andere Möglichkeit des Gehens. Keine andere Möglichkeit mehr da. Durch solche Methoden wurden viele Personen aus den Reihen der Zeugen Jehovas bereits bis an den Rand des Zusammenbruchs getrieben, auch bis zum Selbstmord. Sie sind frustriert, wie das auch in Rom immer wieder geschildert wurde, wie wir das ja auch in der eigenen Familie erlebt haben. Die Konsequenzen eines Ausschlusses. Nach dem Verständnis der Zeugen Jehovas ist ein Ausschluss, Gemeinschaftsentzug, gleich einem Todesurteil. Ich kann nicht weit ausholen, ein Zeuge Jehovas ist so integriert mit seinem Denken, in seiner Anschauung, dass es für ihn die Einbindung in diese Organisation gleichbedeutend ist, wie wir es eigentlich verstehen, im Herrn zu leben, mit dem Herrn zu gehen. Die Bindung ist dann so eng, dass wenn das rausgerissen wird, ein Zerbruch gibt. Gott sei Dank nicht bei allen tödlich, Gott sei Dank. Aber so eng ist das und deswegen ist es auch so problematisch, diese Organisation zu verlassen. Um jeglichen Kontakt zu unterbinden, wurden wir diskriminiert. Das heißt, jeder Aussteiger wird diskriminiert. Es wird ihm kein Gruß mehr geboten, er hat keinen Kontakt mehr. Und wenn wir überlegen, 23 Jahre lang haben wir liebe Freunde gehabt in dieser Organisation, die uns nachher nicht einen Gruß, nicht mehr eines Blickes gewürdigt haben. Das ist im Moment vorbei und da geht etwas kaputt. Der Text, der dann bei der Bekanntgabe unseres Ausstiegs von der, vom Podium aus vorgelesen wurde, war unter anderem aus 1. Korinther 5, Vers 11 die Verse oder die Texte, die Worte, die Begriffe lauten bekanntlich Räuber, Götzendiener, unzüchtig, Lästermaul, Trunkenbold und so weiter. Das wird vom Podium aus der Gemeinde vorgetragen. So sieht der Aussteiger aus. So wird er impliziert im Gedächtnis derer, die nun da staunen, dass wieder jemand gegangen ist. An diesen unchristlichen Methoden, sagte ich schon, zerbrechen Hunderte und Tausende. Viele, viele können es nicht verkraften, frustriert, freiwillig aus dem Leben. Wir hätten Beispiele dafür, dass die Zeit reicht nicht. Ich möchte hier nur erreichen, dass Ihnen bewusst wird, was es heißt, nach 23 Jahren auszusteigen oder grundsätzlich diese Organisation zu verlassen. Das heißt aber auch zugleich, wer ist denn diese Organisation, die nach außen so Christi verbrämt erscheint und dann auch noch von Staats wegen anerkannt wird, wie jetzt in Berlin. Als Körperschaft öffentlichen Rechts mit den Maßgaben und Möglichkeiten, die einer normalen Religionsorganisation zustehen. So weit sind sie gestiegen, obwohl man sie früher verprügelt hat und alles Mögliche mit ihnen getan hat. Heute sind sie legitimiert. Bei der Bekanntgabe und nach unserem Ausschluss, als unser Ausschluss in der Versammlung der Zeugen Jehovas bekannt gemacht wurde, zog man noch hinzu einen Schrifttext, der hat uns wirklich zutiefst erschüttert, aus Judas Vers 4. Wir, die wir nach 23 Jahren dieser Organisation treu und loyal gedient hatten, wollte man mit diesem Text etwas wirklich Böses antun. Dieser Text sagt, sie haben sich eingeschlichen. Sie haben die Gnade Gottes für Ausschweifung missbraucht. Das eigentliche Motiv unseres Ausschlusses war im Grunde die Intervention gegen einen Wirtschaftsverbrecher. In den Reihen der Zeugen Jehovas, jener Zeuge blieb damals in den Reihen der Zeugen Jehovas unbehelligt. Wir mussten gehen. Obwohl in unserem Gebiet dieser Mann wegen Betrügereien bekannt war, gesucht wurde später, ich erwähne es gleich noch, liefen die Dinge so schief ab. Es kam dann für uns eine weltliche Rehabilitierung, kann man sagen. Nachdem die Wachturmgesellschaft unsere störenden Interventionen am 11. Juni 81 abrupt beendet hatte, streckte jedoch der Hüter des Gesetzes seine Finger nach diesem besagten Zeugen Jehovas aus. Er hat sich in einer Reihe beachtlicher Wirtschaftsverbrechen, die in Deutschland bis in sechsstellige Zahlen gingen, hat er sich eingelassen. In Italien, in Südtirol, war ein gesuchter Mann. Er musste untertauchen, weil die Interpol ihn suchte und die Kriminalabteilung XY vom ZDF. Im Steckbrief wurde er im Fernsehen bekannt gemacht. Wir haben diese Meldung dann an die Wachturmzentrale geschickt nach Rom und auch nach Brooklyn und haben geschrieben, wo eure Verantwortung gelegen hätte, das dürftet ihr anhand der beigefügten Berichte selbst überprüfen. Ja. Dann lag vor uns ein Scherbenhaufen. Nach dem Verlassen der Gemeinschaft überdenkt man die Vergangenheit vom Einstieg bis zum Ausstieg. Ihr Lieben, das ist ein langer Weg, 23 Jahre lang. Begeistert hinein, mit einem Zerbruch raus. Man erinnert sich dabei natürlich gewisser schönen und fröhlichen Stunden mit Freunden, liebgewordenen Freunden. Und an jene, müssen wir sagen, denken wir als Christen heute zurück. Und wir beten für einige. Wir wissen, dass der Herr Gebete erhören kann. Wir wissen nicht, wer von ihnen den Weg noch findet. Das Leben nahm für uns von nun an einen völlig anderen Verlauf. Nach 23 Jahren Zugehörigkeit zur Wachturmorganisation hat unser Leben einen anderen Lauf genommen. Wir waren geprägt. Das war schwierig. Da zog noch einmal alles schemenhaft an uns vorüber. Alles war so sinnlos gewesen. Denn unsere Weltanschauung lag wie ein Scherbenhaufen, sagte ich, vor uns. Alles zerbrochen. Wir hatten doch alles gegeben und aufgegeben. Eine gute Existenz, unsere Kraft eingesetzt, unsere Zeit, unser Vertrauen in diese Ideologie gesteckt. Schließlich brach auch unsere glückliche Familie auseinander. Und jetzt erst begann ein Gang durch die Hölle. Physisch war es fast nicht zu verkraften. Hatten wir nicht brennend Gott gesucht, und das ist für uns die große Frage, und die wird uns nicht beantwortet, nur indem wir sagen, der Herr tut nichts Verkehrtes. Wir hatten jahrelang gesucht, die Sinnfrage zu lösen. Ich darf sagen, ich habe gerungen nachts, um die Frage nach Gott beantwortet zu bekommen. Sie kam nicht. Sie kam nicht. Weder bei den Philosophen waren sie zu finden, noch in der beflissenen Kunst, sonst irgendwo. Wir haben alles versucht. Und dann kam ein Sonntagmorgen, 1956. Ein einfacher Mann kommt an unsere Tür, nimmt die Bibel in die Hand und liest daraus vor. Ein Zeuge Jehovas liest aus der Schrift, gibt Erklärungen dazu ab, und die waren für uns so plausibel, weil wir keine Alternative hatten. Wir waren zwar von Haus aus evangelisch, aber die Hitler-Ära hat uns ja anders geprägt gehabt. Wir hatten mit Religion nicht viel im Sinn. Für uns lag das Geländespiel damals näher als der Konfirmationsunterricht. Und so waren wir eigentlich abgetriftet. Wir standen also ohne ein, muss ich sagen, christliches Fundament. Wir waren Christen dem Namen nach. Dieser Mann erklärte die Bibel und es war schon interessant, es war für uns beeindruckend und wir sagten dann kommen Sie mit jemand wieder, suchen uns auf, der etwas gewandter ist. Es war schon eine Art Hochmut lag uns, weil dieser Mann so einfach daherkam und trotzdem die Bibel uns nahe brachte. Wir wollten dann ganz einfach etwas anderes hören. Und der Mann kam dann mit einem Mann, einem intelligenten Verkaufsleiter, der die Bibel ganz brillant erklärte, Anführung sage ich jetzt, brillant erklärte, im Sinne der Wachturmorganisation. Wir hatten nichts anzusetzen und nichts einzusetzen, wir hatten keinen Vergleich. Alternative war nicht da. Das schien alles so normal, was der Mann erklärt. Und diese Dinge kennen nur Zeugen Jehovas. Ja, wir hatten noch mal keinen Vergleich, wir mussten das abnehmen. Wir begannen dann, diese Bücher zu studieren, die mit Frage- und Antwortsystem aufgebaut sind. Frage sieht man im Abschnitt, die Antwort, beziehungsweise an der Fußnote, und die Antwort sucht man sich aus dem Abschnitt. Dieses System hat uns in einem halben Jahr zu perfekten Zeugen gemacht. Wir gingen nach einem halben Jahr von Haus zu Haus und verkündeten die frohe Botschaft, Anführung. Ja, das waren wochenlange Studien bis in die Nacht hinein. Für mich gab es keine Mittagspause. Ich war ein eifriger Bibelleser geworden. Nebenbei bemerkt, das darf ich ruhig einfügen. Dieser Einsatz, den wir bei den Zeugen geleistet haben, dieses hineingenommen werden, ist uns heute nicht ganz zum Nachteil. Denn die Intensität und der Einsatz im Bibelstudium, ich wollte, er wäre um die Hälfte in jeder Gemeinde, so wie dort. Dann würde die Bibel noch besser studiert. Das muss ich sagen und man darf das ruhig sagen, es kann Ansporn sein. Und aufgrund dieser Arbeit wurden wir auch so lang in dieser Organisation gehalten. Taufe und Hingabe. Nachdem wir ein halbes Jahr mit den Zeugen studiert hatten, wurde es Zeit, nach bestimmten Fragen gibt es das System, früher waren es 80 Fragen, heute sind es 120 Fragen, die ein Zeuge, was vor der Taufe beantworten muss, ließen wir uns in München taufen. Wir erzogen unsere Kinder natürlich in diesem Glauben. Wir setzen sie auf dieses Gleis. Und es gibt keine bessere Erziehung für Kinder, das wissen wir alle, wenn die Eltern vorangehen und das, was sie von ihren Kindern erwarten, selbst tun, dann laufen die Kinder den Weg ganz genau. Und das hat sie an unserer Familie erfüllt, in tragischer Weise allerdings. Unser Sohn ging mit 10 Jahren bereits allein von Haus zu Haus und führte Diskussionen mit einem Geistlichen, einem katholischen Geistlichen, der war so perplex, dass er am nächsten Sonntag von der Kanzel verkündet hat, er hat mit einem Zeugen Jehovas gesprochen, mit einem 10-Jährigen, der ihn in Staunen versetzt hätte. Das war mein Sohn gewesen. Konnte ja bei dem Vater nicht anders sein, der war ja genauso begeistert. Unsere beiden Mädchen ebenso wurden erzogen, am Schule absolviert, einen guten Beruf, aber begeisterte Zeugen Jehovas bringen ihre Kinder in den Sonderdienst und das taten unsere Mädchen auch. Sie nahmen den Pionierdienst auf, gingen nach Südtirol, das war dann der erste Sprung für unsere Familie. Sie gingen später in den Sonderdienst. Das bedeutet, dass sie damals 140 Stunden Dienst von Haus zu Haus machten, plus Versammlungsbesuch, plus Versammlungsvorbereitung. Also ein Einsatz, der geleistet wurde in unserer Familie, der war schon beachtlich. Deswegen auch der Zerbruch, der Sturz umso tiefer. Ja, dann kam der Aufruf der Wachturmorganisation, geh dorthin, wo Hilfe Not tut. Der mazedonische Mann, der rief, wurde uns vor Augen geführt, dorthin gehen, ja, er rief, und wir sind gegangen. 1972 verließen wir Deutschland, gingen nach Südtirol, unsere Kinder waren dort unten, und dann begann das Drama. Wir haben dann die Gemeinde geleitet unten, und dann lief diese Sache in den nächsten Jahren ab. Ja, was ich nun abspielte in Südtirol, das war dann, wie ich erklärte, der Anfang vom Ende. Der Geschäftsführer entpuppte sich als Betrüger, hat Schmach auf die Organisation Jehovas gebracht. Wir haben versucht, es abzubiegen. Die Abfuhr der Organisation war für uns total. Nach 23 Jahren Zugehörigkeit lernten wir erst die Doppeldeutigkeit dieser ideologischen Weltanschauung kennen. Nach 23 Jahren. Denn bei den Verhandlungen des Rechtskomitees stellte sich eben heraus, dass hier Wahrheitsverschiebungen vorgenommen wurden, die uns einfach erschütterten. Es war die enttäuschende Erfahrung unseres Lebens, die wir mitmachen mussten, zumal wir unsere Familie dabei praktisch verloren haben. Aber es gab dann etwas Positives, als wir unseren Herrn und Heiland fanden. Nachdem wir die Organisation verlassen hatten, trat eine erneute Frage auf, wo ist jetzt Gott? Und dann haben wir aber gerufen zu ihm. Wir haben gebetet, jahrelang, und du hast uns einen Zeugen an die Tür geschickt. Wir sind 23 Jahre lang abgefahren in eine Organisation hinein, die wir doch gar nicht gesucht haben. Warum hast du uns diesen Weg geführt? Eines Tages in diesem Tohuwabohu, in diesem Durcheinander, in diesem Kampf, habe ich ein Gespräch geführt in Meran mit einer Frau, die auch betroffen war von dieser Person, dem Zeugen Jehovas, der sich als Wirtschaftsverbrecher entpuppte. Und die sagte mir, es gibt ja eine Radioarbeit, eine christliche Radioarbeit hier in der Stadt. Ich habe dann danach gefragt. Ich habe die auch gefunden. Und wir haben mit ihnen Kontakt aufgenommen. Wir kamen in Diskussionen. Ich habe diese Männer eingeladen, diese Brüder eingeladen, sind unsere Brüder entschieden. Und wir haben mit ihnen Gespräche geführt. Und dann langsam kam wieder die Freude am Bibellesen, die wochenlang nicht mehr vorhanden war. Es war eben alles geistlich tot. Dann kam die Freude zum Bibellesen neu. Neubruch pflügen, das war gut für uns. Es waren wenige Wochen nach diesen ersten Gesprächen, wenige Wochen, ich vergesse es nie, man kann das ja auch nicht vergessen, an einem Sonntagmorgen mit meinem Schauschau, mit meinem Hund, meine Frau war in Deutschland bei ihren Eltern, notwendigerweise mache ich einen Spaziergang mit meinem Teddybär, dachte über die Vergangenheit nach, über die Gespräche mit den Brüdern, über die Studien, die ich zwischenzeitlich begonnen hatte, Bibel lesen und so weiter. Und dann kommt ein Gedanke. Ich habe über Jesus nachgedacht und er antwortete auf die Weise. Und dieser Gedanke, der ging in mir ganz lebendig auf. Der hob mich richtig in die Höhe. Ich hatte mir da meine Lebensfreude, wie ich sie nie wieder in meinem Leben gespürt habe. Die Welt wurde anders. Die Bäume wurden grüner, die Sonne schien viel schöner, die Vögel zwitscherten viel schöner wie nie. Das war meine Wiedergeburt. Du brauchst nur mich. Und diesen Gedanken hielt ich fest. Und dann war es für mich klar, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich habe das dann meinen Brüdern gesagt, was mir passiert ist unterwegs. Sie haben sich gefreut und haben gesagt, ja, das ist eine Entscheidung für Jesus. Du bist Kind Gottes. Ich konnte es fast nicht glauben. Endlich die Wahrheit. Endlich geborgen in Jesus Christus. Ja, unfassbar. Das wurden die schönsten Wochen in unserem Leben. Und dann kam meine Frau aus Deutschland zurück. Und ich sagte ihr denn, ich darf das jetzt auch hier so sagen, wie ich es ihr gesagt habe, Weiblein, jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man wiedergeboren ist. Ja, wie ist das denn? Sei, das kann man gar nicht erklären. Das muss man einfach erleben. Ich habe dann versucht, es irgendwie zu beschreiben, aber das gelingt ja dann meistens nicht. Man muss es wirklich erleben. Und dann haben wir aber zusammen gedacht, gelesen, gesprochen. Und dann kam die Osterzeit, Missionszeit. Und dann war das auch bei meinem Weiblein soweit. Dann hätte sie sich auch entscheiden können. Und dann waren wir wieder eins, aber diesmal eins im Herrn. Ja, für uns gab es jetzt nur noch den einen Wunsch, dem Herrn zu dienen, ganz. Ich war nicht mehr der Jüngste, heute schon gar nicht mehr. Aber wir hatten dann den Wunsch, jetzt unser Leben ganz. Und dann suchten wir irgendwie in die Mission zu kommen. Aber nach 23 Jahren aktiver Tätigkeit als Zeuge Jehovas, wer würde denn so jemanden in die Mission aufnehmen? Was würde der denn wohl verkünden wollen? Trotzdem, eine junge Mission, ein junges Missionswerk in der Schweiz. New Life. Die haben es getan, die haben es gewagt. Und wir sind ihnen von daher eigentlich dankbar, dass sie es getan haben. Wir haben dann unsere Arbeit begonnen. Die Exodus-Informationen, die Aufklärungsarbeit unter Zeugen Jehovas. Und 3 Jahre später hatte ich das Alter erreicht, dass ich unabhängig wurde, glücklicher Rentner. Und dann ging die Arbeit so richtig flüssig und flott voran. Wir sind unterwegs gewesen das ganze Jahr über, wochenlang, Österreich, Schweiz, Deutschland, immer wieder. Zum Schluss, meine letzte Arbeit war die schönste Arbeit eigentlich in dieser Zeit, war der Arbeit in Rumänien vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube 3 Jahre. 3 Jahre Rumänien und ich sage, die Rumänien, 14 Tage in Rumänien, Vormittagsseminar, Nachmittagsseminar, Abendvortrag, 14 Tage am Stück, war die schönste Zeit meines Lebens. Ich vermisse sie, ich schaff's aber nicht mehr. Aber ich will sagen, es gibt ein Lied. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ich kann sagen, ich habe mein Herz in Rumänien verloren, das darf ich sagen. Es ist eine wunderbare Arbeit gewesen dort. Und nun sind wir dann aus Südtirol wieder heimgezogen, wir sind Spätheimkehrer. Wir sind nach Deutschland wieder zurück. Es war uns etwas sicherer. Unten wurde das mit den Regierungen, wie es bekannt ist in Italien, kritisch. Und wir sind dankbar, dass wir hier jetzt in einer Gemeinde in der Schweiz, in Esch, unsere Gemeinde haben. Eine Teilgemeinde, die sich dann, als wir umzogen, gerade eben geteilt hatte. Und dieser Teil, in der wir jetzt sein dürfen, ist eine feine Gemeinschaft, die gesegnet ist in der Arbeit, in der Tätigkeit. Und wir sind dem Herrn dankbar, dass wir so weit kommen durften. Und wir sind dem Herrn dankbar, dass wir mit dem Albert Janssen bekannt wurden. Das muss ich schon sagen. Und wir sind dankbar, dass wir heute hier sein dürfen und dass wir mit Ihnen allen Gemeinschaft haben dürfen. Das ist uns ganz einfach das Schönste. Wir haben 2 Bücher schreiben dürfen. Irgendwas ist schiefgegangen. Ich weiß es nicht. Sie sind nicht hier. Das ein Titel, Sind Jehovas Zeugen Christen, ist eine apologetische Schrift, wird also die ganze Lehre der Zeugen Jehovas im Lichte der Bibel erklärt, argumentiert. Also ist ein Buch, was vielen, vielen geholfen hat. Und das andere Buch ist Drei Systeme, was verbindet Freimaurer, Your Zeugen und Your Age. Und diese beiden Schriften sind im Liebenzeller Verlag erschienen und sie laufen noch. Bin dankbar dafür. Und dann möchte ich langsam zum Schluss kommen. Ich möchte noch sagen, wenn wir zurückschauen auf den Weg, den uns Herr geführt hat, können wir nur staunen. Eins ist uns als Last geblieben. Unsere Familie, die zerstört ist, wurde und auch noch ist. Wir haben noch zwei Kinder, die bei den Zeugen Jehovas tätig sind. Auch Großkinder, die wir nicht sehen. Und unsere älteste Tochter hat sich in der Wachturmzentrale in Rom 1991 erhängt. Diese Familiensituation ist, und ich möchte euch das als einen mutmachenden Gedanke mitgeben. Wir könnten ja fragen, Herr, warum hast du das getan? Wir fragen nicht, weil wir wissen, der Herr kennt uns, er kennt unser Herz, unsere Beweggründe, er tut nichts Verkehrtes. Und weil wir das wissen, können wir das, was wir tragen müssen, mit ihm zusammentragen. Das war unsere Erfahrung. Danke.